Vielen Dank, lieber Rainer, dass du so direkt angeknüpft hast an den vergangenen Gottesdienst mit der Vorbereitung für heute. Und dazu hat das Lied jetzt in der Lobpreiszeit, was wir als letztes gesungen haben, Komm, Heiliger Geist, auch super gepasst. Ich habe ja letzten Sonntag verraten, was mein Geburtstagswunsch an Gott für dieses Jahr ist. Nämlich ganz neu die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes zu erfahren, so wie es bei den ersten Christen vor 2000 Jahren passiert ist. Und ich habe ja letzten Sonntag auch gesagt, dass ich die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten für die ersten Jünger als eine Vorbereitungszeit sehe, damit sie eben dann nach der Auferstehung von Jesus auch empfänglich waren für das, was Gott ihnen schenken wollte. Gott ist ja nicht festgelegt auf Kirchenjahre oder auch persönliche Geburtstage, dass meiner jetzt dieses Jahr ausgerechnet auf Pfingsten fällt, hat ja jetzt nichts mit den Plänen Gottes zu tun, was er vorhat. Und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass wir das erleben und erfahren können, das ist sowieso etwas, was wir nicht machen können, sondern was uns geschenkt werden muss von Gott. Das ist Gottes Werk. Und das wird er zu seiner Zeit auch tun. Und ich würde mich freuen, wenn ich das persönlich schon bald erleben kann, wieder neu viel mehr von der Kraft des Heiligen Geistes ja im eigenen Leben auch spüren und erfahren zu können. Also es ist ein Werk Gottes, aber Gott, er möchte uns daran beteiligen. Und darum ging es ja letzten Sonntag in der Predigt mit dem Thema die geistliche Handbremse lösen. Also das heißt, da wo Gott etwas in Gang bringen will, in Gang bringt, dass wir dann nicht selber auf der Bremse stehen, dass wir im Grunde dann Gott ausbremsen mit dem, was er in unserem Leben vorhat. Ich möchte heute weitermachen und auf einen anderen Aspekt eingehen, was wir dazu tun können, damit Gott uns dann auch besser mit der Kraft seines Heiligen Geistes erfüllen kann. Und das ist die Frage, wurde ja eingangs schon erwähnt, womit ernähre ich meine Seele? Unsere Seele, die braucht genauso Nahrung zum Leben wie unser Körper. Meine Frau ist jetzt dieses Wochenende unterwegs, also habe ich die Aufgabe geerbt, unsere Pflanzen zu gießen. Und bei dem schönen Wetter, was wir jetzt ja gerade haben, ist es auch wichtig, dass dann die Pflanzen auch abends spätestens wieder Wasser bekommen. Bei den Pflanzen sehe ich das auch im Garten, da, wo dann schon schnell eine den Kopf hängen lässt, wenn die nicht genügend Wasser kriegt. Was ich so spannend finde, ist, unsere Pflanzen sind offenbar auch recht anspruchslos. Ihnen reicht Wasser, auch aus der Regentonne, aus denen wir Wasser ihnen reichen. Ich würde daraus nicht trinken wollen. Für die Pflanzen ist es nicht schlimm. Aber wie ist es mit dem, womit wir unser Leben oft ernähren? Das Wasser, was wir unserer Seele zu trinken geben, damit sie nicht austrocknet. Jetzt nicht unbedingt Wasser aus der Regentonne, aber was heißt es? Jetzt übertragen zum Beispiel, schmeckt lecker manchen, Fast Food, aber wozu führt's? So geben wir unserem Körper Sachen zu essen, die dem Körper nicht gut tun, das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Es ist bei unserer Seele wie bei unserem Körper. Womit wir unseren Körper ernähren, das baut ihn auf oder das schädigt ihn. Beispiel Fast Food, Beispiel Süßes, Fettiges, Kalorienhaltiges, oft die Sachen, die so besonders lecker sind. Ja, Hüftgold nennt man es ja dann schmeichelnd. Ja. Das heißt aber, der Körper wird überversorgt und kann nicht so viel mit dem anfangen, was wir ihm geben. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Spruch kennt, für beleibtere Menschen, die gerne zu McDonald's gehen. Der menschliche Körper, wie Gott ihn schuf und McDonald's ihn formte. Ja? Also, was machen wir aus dem, was uns Gott gegeben hat? Und das Gleiche gilt eben auch für unsere Seele. Womit füttere ich meine Seele? Womit füttere ich meinen Geist, mein Inneres, mein Herz? Was bekommt mein Inneres an Nahrung durch das, wie ich mich versorge? In unserer Gesellschaft gibt es ja viele verlockende Angebote. Etwas, was seit ein paar Jahrzehnten echt in ist, ist der Fernseher. Und da kann man richtig schön viel Zeit verbringen. Man kann sich mal fragen, warum verbringe ich eigentlich so viel Zeit vor dem Fernseher? Warum tut es mir so gut, da abzuhängen, mich so treiben zu lassen, mich reinzugeben? Könnte es sein, dass ich damit etwas ausfüllen möchte, wo meine Seele Hunger hat nach, aber was sie nicht kriegen kann. Das Gleiche passiert ja auch beim Computer, wo man vom Internet dann hängt und von einem zum nächsten sich weiterklickt. Essen und Trinken habe ich ja schon erwähnt, am Beispiel McDonald's. Auch andere Sachen kann man eben durch Frust essen. Man hat irgendwie Stress auf Arbeit gehabt oder mit der Partnerin und dann muss man einfach erstmal eine Tafel Schokolade verdrücken. Man ernährt dadurch den Körper mit einer Tafel Schokolade, aber der Seele gibt man auch was zu essen. Einkaufen ist genauso eine Sache. Frust einkaufen oder sich einfach ja, was gönnen, sich besser fühlen. Und nicht nur für uns Männer ist es ein Problem, dass wir vielleicht auch mit den Augen lustig unterwegs sind, lustvolle Dinge aufnehmen wollen, Frauen, die in der Stadt rumlaufen, entsprechend gekleidet sind und so weiter. Da kann auch unsere Seele versuchen, ihren Hunger zu stillen mit dem, was unsere Augen machen. Und Frauen geht es vielleicht auch so, da müsste man mal hören, was diese vielleicht so an Männern alles anspricht. Computerspiele oder Glücksspiele oder so Sachen. Man könnte die Reihe noch beliebig fortsetzen, was es alles an Verlockungen gibt, womit wir versuchen können, den Hunger unserer Seele zu stillen. Die Lehre, die uns da ist, zu füllen. Es ist ein ganz tiefes Bedürfnis unserer Seele, nicht ungefüllt zu bleiben. Ich war letzten Sonntag abends, spät nachmittags, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, in Schriesheim, hier in Richtung Süden, 20 Kilometer ungefähr. Da war ein Jubiläumskonzert von den, die hießen damals Strahlenburger Kirchenspatzen. Vor 50 Jahren wurden die gegründet, ein Kinderchor, und ich war damals in diesem Kinderchor, bevor ich dann in den Stimmbruch gekommen bin, einige Jahre mit dabei. Insofern war ich dann auch, wurde ich informiert, dass das stattfindet. Ich habe allerdings nicht mitgesungen, da hätte ich mehrere Samstage investieren müssen. Die Zeit hatte ich dann nicht aufbringen können. Und jetzt habe ich dieses Konzert da miterlebt. Und es ist wirklich schon lange her. Ich werde jetzt 47 und ich war damals so ungefähr 10 Jahre alt, als ich in diesen Chor gekommen bin. Und es war schon erstaunlich, letzten Sonntag so zu erleben, wie ich plötzlich Zugang bekommen habe zu alten, ich sag's mal, Bedürfnisfilmen, die abliefen, dadurch, dass ich die Lieder gehört habe, dass ich Leute wieder gesehen habe, die inzwischen ganz anders aussehen, aber manche erkennt man doch wieder. Und da habe ich gemerkt, was da alles so hochgespült wurde aus meinem damals jungen Leben. 10 bis 13 Jahre alt war ich damals. Dann plötzlich wurde mir auch nochmal so klar, dass ich als junger Kerl mich da eben regelmäßig in gut aussehende Mädels verguckt habe, die da auf der anderen Seite, ich war im Alt gewesen, auf der anderen Seite im Sopran saßen die, ja das waren so Bedürfnisgeschichten, die da abliefen, was ich da so in meine Seele reingeladen habe. Und jetzt begegne ich denen wieder, sehe, wie die jetzt aussehen, nachdem sie ein bisschen älter geworden sind, Kinder bekommen haben und so zu merken, worauf hast du dich gesehnt und was ist draus geworden, ja. Schon sehr spannend. Ich habe auch wahrgenommen, was für ein Segen da mir zuteil geworden ist in diesem Kinderchor. Was da für eine starke geistliche Gemeinschaft war. Da gab es nämlich vor ungefähr 45 Jahren eine kleine Erweckung in der evangelischen Kirchengemeinde dort, wo in einer Evangelisationswoche 50 Leute zum Glauben an Jesus gefunden haben. Und inklusive des Pfarrers, der damals Theologie studiert hat, ohne an Jesus zu glauben. Ich habe nochmal gesprochen mit ihm letzten Sonntag. Er hat mir das nochmal so bestätigt, was ich gehört habe. Und dann am nächsten Sonntag verkündet er dann seiner Gemeinde, ich glaube als Pfarrer jetzt an Jesus. Halleluja. Ja? Und in der Atmosphäre durfte ich geistliche Lieder singen. Da sind in meine Kinderseele Schätze hineingelegt worden, das habe ich gar nicht gewusst bis letzten Sonntag. Das war für mich so selbstverständlich. Da hat Gott meine Seele genährt mit guten Dingen, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Ich hätte 3/4 der Lieder fast aus dem Stand mitsingen können, so tief waren die in meiner Seele verankert und ich wusste gar nicht mehr, woher ich die Lieder kenne. Das habe ich letzten Sonntag erfahren. Und auch noch eine spannende Sache, meine Mutter, mit der habe ich später auch darüber gesprochen. Und dann hat sie sich erinnert an eine Sache, die ich damals gesagt habe, als kleiner, heranwachsender Junge, dass ich ihr gesagt habe, ich bin immer so froh nach den Chorproben. Also wo ich anscheinend etwas aufgenommen habe, eine gute Atmosphäre, die mir wohlgetan hat, meiner Seele, mit der ich meine Seele damals füllen konnte. Und meine Mutter hat wahrgenommen, anscheinend kriegt unser Bub zu Hause bestimmte Dinge nicht, die ihm aber geschenkt werden bei diesen Chorproben. Und darüber war sie schon dankbar. War jetzt ein paar Beispiele aus meinem Leben, wie ich das gerade letzten Sonntag so vor Augen geführt bekommen habe, wie bedürftig unsere Seele ist. Und vieles davon kriegen wir gar nicht mit. Wir hungern nach Dingen, die unsere Seele braucht, versuchen den Hunger unserer Seele irgendwo zu stillen oder den Durst unserer Seele. Ja, das ist im Grunde etwas, Gott hat unser Herz so geschaffen. Da ist eine Leerstelle und die muss gefüllt werden. Der alte Kirchenvater Augustinus hat das eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat es so formuliert: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und damit meint er Gott. So hat er das als Gebet formuliert. Unruhig ist unser Herz, oh Gott, bis es Ruhe findet in dir. Das ist die Rolle, die Gott in unserem Leben spielen möchte. Er möchte der Ruhegeber sein für unsere suchenden, unsere hungrigen Seelen. Er möchte der Hungerstiller sein für den Hunger in unserer Seele. Er möchte der Durststiller sein für den Durst, der da ist. Dazu habe ich ein paar Bibelstellen mitgebracht, wo das formuliert ist, weil Menschen das erlebt haben, weil sie es begriffen haben, wer Gott für sie sein möchte. Psalm 73, Vers 25, wo der Psalmschreiber sagt: Was habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde. Ganz wichtiger, zentraler Punkt ist Gott geworden für denjenigen. In den Klageliedern formuliert es Jeremia so: Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Hat was begriffen davon, wer wirklich den tiefsten Hunger seiner Seele stillen kann. Psalm 37, Vers 4, wo wir ermutigt werden: Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wow, was für eine Zusage. Sich an die richtige Adresse wenden und dann werden wir alles das bekommen, was wir für unsere Seele in der Tiefe brauchen. Und von unserem Herrn Jesus eine Aussage in Matthäus 12, Verse 29 bis 30, wo Jesus auf die Frage antwortet: Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste, was Gott für uns Menschen will. Und dann sagt Jesus: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr, der einzige Herr, den wir nicht mit anderen Herren teilen können. Und deswegen sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. So hat Gott es sich vorgestellt mit dem Hunger unserer Seele. Er möchte für uns da sein. Er möchte unser Gott sein, bei dem unser Leben rund wird. Ich finde es so klasse formuliert in Psalm 37, habe deine Lust am Herrn. Das heißt, Lust auf Gott bekommen und den Rest regelt er dann schon. Da kümmert sich Gott drum. Wie tatsächlich dann unsere Bedürfnisse, unsere Seele gestillt werden kann. Ja, so eine Ernährungsumstellung ist dann angesagt im Lauf des Lebens, wenn wir in das hineinfinden wollen, was Gott für unsere Seele, für unseren Geist bereithält. Und so eine Ernährungsumstellung ist nicht einfach, weil wir Menschen Gewohnheitstiere sind, sagt man ja so, Gewohnheitsmenschen. Unser Fleisch, das ist das biblische Wort, unsere menschliche Natur, ja, die macht uns oft einen Strich durch die Rechnung. Das heißt ja in der Bibel, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also der natürliche Mensch, der ist träge, der ändert nicht so gern die Sachen und so weiter, der kommt uns immer wieder in die Quere. Es ist aber nicht nur unser Fleisch, was uns Probleme macht, unsere menschliche Natur. Es ist auch die Sünde, die uns ein Problem macht. Denn die Sünde ist eine Macht. Da, wo wir Dinge tun, die nicht gut sind, gewinnt das, was wir tun, Macht über uns. Jesus sagt, wer die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wenn ich mit den Augen fremd gehe und damit meine Seele nähere, dann werde ich auch in meiner Beziehung zu meiner Partnerin nicht das erleben können, was Gott für mich bereithält. Wir haben nicht nur unser Fleisch, wir haben nicht nur die Sünde, sondern wir haben auch noch einen unsichtbaren Feind, der in dieser Welt alles unternimmt, um uns von den gesunden Veränderungen abzuhalten, die Gott für uns bereithält. Und er hat es oft leicht mit uns, weil uns viel angeboten wird in dieser Welt an Ablenkungen von Gott, die uns wegführen von ihm. Und ja, auch wir Christen sind leider an vielen Stellen auch Kinder unserer Zeit. Und auch in unseren christlichen Kreisen gibt es immer wieder viel Ungesundes und auch leider Oberflächliches. Ich für mich selber muss sagen, ich habe ziemlich lang gebraucht, um zu blicken, worum es geht bei Gott. Eigentlich hat es jetzt erst in den letzten Jahren angefangen, obwohl ich schon seit Jahrzehnten Christ bin. Im Grunde habe ich meinen Glauben wie unter einer Glocke gelebt. Ich habe funktioniert als Christ. Aber mein Herz hat nicht begriffen, wer Gott für mich sein will, wer er ist. Diese ganzen wunderbaren Aussagen, die wir auf der Folie sehen. Kopfmäßig hätte ich die alle aufsagen können oder auch in der Konkordanz dann finden können, hätte mit Leuten darüber reden können, wie wichtig es ist, an Gott zu glauben. Aber im Herzen hätte ich es nicht verstanden gehabt. Ich glaube, es ist ein großes Problem in der heutigen Christenheit, dass das, was wir Christen leben, was wir tun, was wir verkündigen, dass es so aussieht wie Glaube. Aber, und das ist auch viel, es beinhaltet auch viel vom Glauben, was wir Christen machen, tun und verkündigen. Das ist ja die Wahrheit, da steckt ja ein Stück Wahrheit drin in dem, was wir machen. Ist ja nicht alles falsch. Aber, dass wir das Zentrum des Glaubens an vielen Stellen verloren haben. Nämlich das, was in diesen vier Bibelworten zum Ausdruck kommt. Nämlich, dass Gott unser Ein und Alles sein möchte. Und dass es keine anderen Götter neben ihm geben soll. Denn wenn wir andere Götter neben ihm haben, mit denen wir versuchen, das Loch in unserer Seele, die Leere in unserer Seele zu füllen, wird Gott nicht so zum Zug kommen können in unserem Leben, wie er es eigentlich möchte. Es ist wichtig, dass wir Gott als den entdecken, der er wirklich ist. Und dass wir rauskommen aus unserer Glocke, in die wir vielleicht hineingeraten sind, wo es euch vielleicht so geht, wie es mir lange gegangen ist, wo wir zwar von Gott wissen, aber ihn persönlich gar nicht so richtig kennen. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Gott ist unendlich hell, er ist das Licht pur. Gott ist rein, Gott ist wirklich sauber. Da ist kein Schmutz, kein Schmodder. Gott ist kein Sumpf. Gott ist gerecht. Er macht keine krummen Dinger. Er sorgt dafür, dass es fair zugeht. Und da, wo es in dieser Welt nicht gelingt, wird es in der Ewigkeit passieren. Gott ist die purste Liebe. Eine reinere Liebe gibt es nicht als die Liebe Gottes. Und Gott ist absolut gut. Alles Gute, was wir in dieser Welt erleben, hat seinen Ursprung in Gott, in unserem guten Gott, der uns damit beschenkt. Und es ist einfach ein Widerspruch da zwischen unserem Leben als Sündern und diesem heiligen Gott. Gott hat einfach an vielem, was in unserem Leben drinsteckt, kein Wohlgefallen. Er kann nicht sagen, gut so, wo ich Dinge falsch mache. Aber genau für das hat ja Jesus sein Leben gegeben. Damit wir wissen, Gott verdammt uns nicht für das, was falsch ist in unserem Leben oder falsch läuft. Sondern Gott möchte uns zur Umkehr führen. Er möchte, dass wir was begreifen, dass wir was verstehen und was verändern. Den Kampf gegen die ganzen Dinge, die unserer Seele Schaden bringen und die als Verlockungen auf uns hereinströmen, in die wir vielleicht auch hineingeraten und wo wir nicht mehr rauskommen, diesen Kampf können wir nicht aus eigener Kraft gewinnen. Ich war, habe ich ja gesagt, schon seit Jahrzehnten Christ. Und ich war auch einer, der es ernst gemeint hat mit Jesus. Und trotzdem bin ich schon in frühen Jahren in Dinge reingerutscht, die mir absolut nicht gut getan haben, mir und meiner Seele. In ein zerstörerisches Suchtverhalten, was bestimmte Teile von mir auch ruiniert hat. Ich habe viel dagegen gekämpft und genauso wie ich dagegen gekämpft habe, habe ich auch versagt. Ich habe viel gebetet um Veränderung. Ich habe Seelsorge in Anspruch genommen. Ich hatte sogar Begleiter, die therapeutisch geschult waren. Es gab keine Veränderung, es gab keinen Durchbruch. Bis Gott dann doch eines Tages eingegriffen hat. Und ich plötzlich gemerkt habe, jetzt kann ich wählen. Möchte ich in dem alten Suchtverhalten weitermachen oder möchte ich einen anderen Weg gehen? Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben, mit all dem, was ich jetzt so angerissen habe in der Predigt. Das ist so ein Riesenthema, da kann man im Grunde ein ganzes Leben drüber predigen und wird nicht zum Ende kommen, weil es um unsere menschliche Natur geht, um unsere Substanz, um das, was uns im Tiefsten ausmacht. Wenn du auch spürst, dass deine Seele hungert nach dem Lebendigen, nach dem Wahren, und das heißt letztlich nach dem wahren Gott, dann will ich dir Mut machen, diesen Kampf aufzunehmen oder wieder aufzunehmen, wenn du ihn schon aufgegeben hast. Gegen diese schädlichen Stillungen des Seelenhungers. Ich weiß auch nicht, ob du Jesus schon zum Herrn in deinem Leben gemacht hast. Ob du weißt, dass du schon zu Jesus gehörst. Wenn du Jesus noch nicht zum Herrn deines Lebens gemacht hast, dann mach es, und zwar so bald wie möglich. Denn ohne ihn haben wir in diesen Kämpfen letztendlich keine Chance. Wir können zwar mal eine Zeit lang vielleicht siegreich erscheinen, aber in der Regel holen uns die Sachen alle wieder ein. Bleib mit Jesus dran an deinen Themen. Stell dich aufs Wort Gottes. Zum Beispiel auf diese Aussage, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz dir sich wünscht. Bleib dran, such Jesus. Mach's wie der Jakob, als er mit dem unbekannten Mann gekämpft hat in der dunklen Nacht, wo er gemerkt hat, der ist viel stärker als er, wo er dann gesagt hat, okay, und ich lass dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Das ist die Haltung, die Gott sich wünscht von uns. Dass wir an dem dranbleiben, was Gott uns aufgedeckt hat. Und dass wir uns nicht geschlagen geben von der Übermacht der Sünde, die ja letztlich über uns herrschen will und das oft auch heimtückisch macht. Und ich möchte dir Mut machen, geh nicht aus diesem Gottesdienst raus, wenn das Thema dich angesprochen hat, ohne dir zumindest kleine, konkrete Schritte vorzunehmen. Und wenn es auch nur ein ganz kleiner Schritt ist, aber damit ist ein Anfang gesetzt. Zum Beispiel morgens nicht als erstes E-Mails checken, sondern Zeit mit Jesus verbringen. Oder wenn man aufs Klo geht, nicht zur Illustrierten greifen oder zum Handy und dann mal schnell wieder nach was nachzugucken, sondern zu sagen, okay, jetzt mache ich am stillen Örtchen ein bisschen stille Zeit mit Jesus. Ich rede mit ihm. Ich gehe einfach mal aus dem Alltag raus, mache eine Zäsur und guck mal. Das ist zum Beispiel was ich gerade übe. Ja? Also ganz aktuell bin ich da drin und ich merke, das ist richtig gut. Gewohnheitsmäßig, zack, greife ich mir was auf dem Weg zur Toilette. Nee, ich lege es wieder weg. Und wenn ich es mitgenommen habe, lege ich es ab und sage, nein, Jesus, ich will jetzt auf dich hören. Ich will gucken, was hast du für mich? Ja, oder wenn es halt eben dann abends wieder so zieht zum Fernseher und nicht nur zum Fernseher, sondern mit der Chipstüte, die dann auch noch gebraucht wird, dann mal Jesus darum zu bitten und es dann auch zu tun, diesem Verlangen, diese schreiende Seele jetzt mit irgendwas zu füllen, dem nicht nachzugeben, sondern zu sagen, stopp, ich mach's jetzt nicht. Und die schreiende Seele dann zu nehmen, die wird dann auch anfangen, richtig laut zu schreien, wenn man ihr nicht gibt, was sie will. Die schreiende Seele dann zu nehmen und sich Jesus hinzuhalten, zu sagen, bitte kümmer du dich um meine schreiende Seele. Bitte, ja, hilf mir, dass ich jetzt nicht in dieser Not wieder zu den Dingen greife, die nur ein schädlicher Ersatz sind für dich, meinen Gott, mit dem, was du für mich hast. Wir haben ja jetzt am Donnerstag Christi Himmelfahrt. Und ich möchte jetzt zum Abschluss dieser Predigt eine Einladung aussprechen. Kommt doch am Donnerstag zu der Andacht an Christi Himmelfahrt. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, kurz bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist, es steht über die Jünger in der Bibel, in diesem Bibelwort, was sie gemacht haben, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Sie waren alle beieinander, sie beteten anhaltend und waren einmütig miteinander. Apostelgeschichte 1, im ersten Teil von Vers 14. So haben sich die Jünger vorbereitet auf das Kommen des Heiligen Geistes. Sie waren miteinander zusammen und haben gebetet. Und das können wir auch machen. Ich kann ja leider am Donnerstag nicht mit dabei sein, weil ich auf der Bundeskonferenz bin. Aber ihr, die ihr hier seid, könnt euch treffen am Donnerstag und könnt es auch machen, was die ersten Jünger gemacht haben, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Sie waren alle anhaltend beieinander und haben einmütig Zeit miteinander verbracht und haben gebetet. Das war ihre Vorbereitung. Und wenn du dich danach sehnst, mehr vom Heiligen Geist zu erleben, dann nutzt die Gelegenheiten, dich auch vorzubereiten auf den Moment, wenn Gott dann wahrmacht, was er uns verheißt in seinem Wort. Amen.